Ja, guten Morgen. Wie Sie sehen, bin ich nicht Malte Drescher. Der wird Ihnen wahrscheinlich auch gesagt haben, dass er heute unterwegs ist. Der ist in Bonn und verteidigt den ChemLife Exzellenzcluster. Da sehen Sie in erster Linie, auch wenn Sie jetzt Ihren Master oder Ihre Promotion irgendwann abgeschlossen haben, Prüfungen hören niemals auf. Die werden eher schlimmer. Drücken Sie ihm und den anderen, die sich da gerade abkämpfen, die Daumen. Und währenddessen dürfen wir uns ein bisschen vergnügen mit dem, was er sonst mit Ihnen gemacht hätte. Für diejenigen, die mich jetzt noch nicht wahrgenommen haben, mein Name ist Klaus Bold, ich bin Nachwuchsgruppenleiter hier in Konstanz in der Chemie und ich bin im zwischen der physikalischen Chemie und den Materialwissenschaften. Das heißt, wenn Sie mich zwischen den Stunden, wir haben jetzt diese und die nächste und dann in einigen Stunden nochmal eine zusammen, mit denen ich die Vertretung hier mache. Wenn Sie mich erreichen wollen, finden Sie mich auf der Homepage gleich ganz oben. Das ist das Gute, wenn man einen Namen mit A oder B hat. Oder im P-Gebäude in Raum 954. E-Mails, Telefon und so weiter finden Sie im Internet. Was wir heute machen wollen, ist die, ich möchte Sie da abholen, Herr Drescher aufgehört hat, nämlich bei der chemischen Bindung, bei der Theorie der Moleküle, gehen von den einfachen Molekülen wie dem H2-Molekül hin zu komplexeren, mehr Elektronensystemen, zu polaren Bindungen, zu Molekülen mit mehr als nur zwei Atomen. Und das Ganze von verschiedenen Seiten betrachten. In dieser Stunde werden wir uns komplett erstmal im Rahmen der Molekülorbitaltheorie bewegen, die Sie auch schon behandelt haben für die einfachen Moleküle. Und das liegt daran, dass ich glaube, dass man mit einem konsistenten Bild erstmal relativ schlüssig das Ganze verstehen kann. Und in den folgenden Stunden können wir uns dann auch nochmal die Valenzbindungstheorie ansehen und andere Vereinfachungen, die es da gibt. Und ich würde ganz gern anfangen mit ein bisschen Wiederholung. Es ist ja nicht immer ganz einfach, wenn man so rein katapultiert wird als Vertretung, dann weiß ich natürlich nicht, was wissen Sie, was wurde vorher gemacht. Ich werde also versuchen, das, was ich glaube, was Herr Drescher mit Ihnen gemacht hat, einmal durchzugehen, nochmal zu wiederholen. Falls ich irgendwelche Worte benutze oder irgendwelche Konzepte benutze, die Ihnen völlig unbekannt sind, dann schreien Sie bitte gleich rein, dann kann ich die nochmal kurz erklären. Gut, was haben wir also bisher gelernt? Wir haben einen Begriff gelernt, das ist die effektive Kernladung, mit der wir ein Mehrelektronensystem beschreiben können. Erstmal bezogen auf ein einzelnes Atom. Dass wir also eine kugelsymmetrische Ladungsverteilung haben aller Elektronen, die wir nicht betrachten. Also alle Elektronen bis auf das eine, das wir jetzt betrachten. Und die zweite Näherung ist die Orbitalnäherung. Was besagte die nochmal? Der Begriff Orbitalnäherung, sagt er Ihnen was? Was war das nochmal? In einem Satz. Keiner? Das war die Idee, dass wenn wir mehrere Orbitale betrachten, wir die alle den Variablen nach separieren können. Dass wir also ein Orbital unabhängig von dem anderen betrachten können. Das ist nicht unbedingt so. Aber die Näherung ist eine sinnvolle Näherung, mit der wir die Beschreibung sehr gut hinbekommen. Wir haben also separierbare Ein-Elektronen-Wellenfunktionen. Was haben Sie noch gemacht? Sie haben das H2-Plus und das H2-Molekül sich angeguckt. Als die einfachsten Mehrteilchensysteme. Das heißt, wir haben festgestellt, wenn wir mehr als zwei Teilchen haben, dann können wir das gar nicht mehr analytisch lösen. Man kann aber Näherungen machen und das einfachste System ist entweder das Heliumatom, da haben wir einen Atomkern und zwei Elektronen, oder das H+-Molekül, da haben wir zwei Atomkerne und ein Elektron. Und dann hat der Drescher mit Ihnen das H2-Molekül noch gemacht, da haben wir zwei gleiche Atome, vier Teilchen. Und die wurden dann beschrieben. Da mussten wir zunächst die Wellenfunktion überhaupt finden, die wir anwenden können, um dieses System zu beschreiben. Wir können ja nicht einfach nur eine Wellenfunktion für ein Elektron nehmen und eine für das andere. Wir mussten eine Symmetrieadaption durchführen. Ich habe das Ganze zu hoch gefahren, um diese Orbitale möglichst handhabbar zu machen, dass wir eine leichte Rechnung haben. Und da gab es den Begriff der Slater-Determinante. Ist der ein Begriff? Ja. Gut, den werden wir auch wieder brauchen. Also die brauchten wir, um die korrekten antisymmetrischen Wellenfunktionen zu bestimmen. Das heißt, die Idee war, ein Elektron und ein zweites Elektron müssen, wenn wir sie vertauschen, das Vorzeichen wechseln, weil wir sie sonst nicht unterscheiden können. Und das Dritte, was wichtig war, war das sogenannte Hartree-Fock-Verfahren. Oder die Hartree-Fock-Methode, mit der wir näherungsweise die Molekülorbitalenergien oder Atomorbitalenergien berechnen können durch eine iterative Methode des selbstkonsistenten Feldes. Sind das alles Begriffe, mit denen Sie weitestgehend arbeiten können? Gut, wunderbar. Was wollen wir also heute machen? Wir wollen Und heute benutze ich ein bisschen frei. Es kann sein, dass es noch in die nächste Stunde reinlappen wird. Wir wollen polare Moleküle berechnen und wir wollen Moleküle mit mehr als zwei Atomen berechnen. Zum Beispiel das Wassermolekül. Wir beschränken uns also jetzt erstmal auf die MO-Theorie. Und ich möchte noch als Erinnerung kurz ein paar Symbole wiederholen, was Sie vielleicht erleichtern wird, den Operator, den Hartree-Fock-Operator, den hatten Sie für das H2-Molekül oder das H2-Plus-Molekül wahrscheinlich aufgestellt. Den werden wir jetzt nicht mehr explizit ausschreiben, weil er viel zu komplex wird. Das ergibt also jetzt gerade für Sie als Life Science, die wahrscheinlich später im biochemischen Labor arbeiten werden oder vielleicht auch bei Herrn Drescher irgendwie was Spektroskopisches machen werden. Es ist relativ sinnlos, jetzt irgendwelche tafelweise Operatoren auszuschreiben. Was wir aber wissen müssen ist, wenn wir die Frage stellen, was ist denn eigentlich die Energie von einem bestimmten Orbital in einer bestimmten Anordnung von Atomkernen mit den und den Orbitalen, dann ist das die Anwendung des Hartree-Fock-Operators und der sagt bereits, wir müssen iterativ arbeiten im selbstkonsistenten Feld. Und dann hatten wir zwei Unterscheidungen. Wir hatten die Energie, das war die Gesamtenergie. Des Moleküls. Und wir hatten das kleine Epsilon, und das ist die Orbitalenergie. Eines einzelnen Orbitals. Und wenn Sie jetzt die Orbitalenergien aufsummieren, dann müssen Sie am Ende zu der Gesamtenergie kommen. Und dann hatten wir noch ein paar Begriffe, zum Beispiel, ich male einfach hier, zum Beispiel dieses Symbol. Ist Ihnen klar, was ich damit ausdrücken möchte, wenn ich dieses Symbol schreibe? Das habe ich so aus dem Engel Read übernommen. Das ist, glaube ich, das Lehrbuch, das Ihnen auch angeraten wird. Das ist eine Wellenfunktion nach der Orbitalnäherung für Elektron 1. Und dann hatten wir sowas zum Beispiel. Was war das? Das kann Alpha stehen, da kann Beta stehen. Ja? Das ist der Spin-Anteil, genau. Wir haben also auch gelernt, dass es eben neben der Hauptquantenzahl, der Bahndrehimpulsquantenzahl, der magnetischen Quantenzahl noch einen Spin gibt für die Unterscheidung. Das führt dazu, dass wir zwei Elektronen eben mit unterschiedlichem Spin in ein Orbital einbringen können. Und den müssen wir auch berücksichtigen. Gut. Das Letzte, was ich nochmal anschreiben möchte, damit es in Erinnerung bleibt, ist ein Beispiel für die Slater-Determinante, dass Sie das nochmal vor Augen haben. Da hatten wir also gesagt, dass wir eine Wellenfunktion, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen manchmal Psi schreibe und Phi meine, von drei möglichen Elektronenkoordinaten. Da mussten wir erstmal 1 durch die Wurzel der Zahl der Elektronen zur Fakultät nehmen und dann eine Determinante aufstellen. Und da hatten wir jetzt gesagt, das ist zum Beispiel 1s von Elektron 1, Alpha 1, 1s von Elektron 1, Beta 1 und 2s von Elektron 1, Alpha 1. Dann hatten wir hier 1s von Elektron 2, Alpha 2, 1s von Elektron 2, Beta 2 und 2s von Elektron 2, Beta 2. Und das letzte war 1s von Elektron 3, Alpha 3, 1s von Elektron 3, Beta 3 und 2s von Elektron 3. Da muss ein Alpha stehen. Alpha 3. Weswegen ich das Ganze nochmal anschreibe, ist so, Determinanten können manchmal etwas erschlagend wirken. Ich möchte nochmal demonstrieren, dass es eigentlich eine relativ simple Sache ist. Es ist eine Rechenvorschrift, mit der wir bestimmte Linearkombinationen, also Addition und Subtraktion von unseren Wellenfunktionen durchführen können und die es uns erlaubt, das Ganze in einer sehr systematischen Schreibweise zu machen. Sie können also sehen, zeilenweise ändern wir einfach nur die Elektronen, die wir zur Verfügung haben, und spaltenweise ändern wir entweder das Orbital oder den Spin-Anteil. Und Sie haben alle irgendwann mal Determinanten in Mathematik gehabt oder haben das noch und wissen dann, wie man das ausrechnen kann. Dann kriegen wir eine ganz lange Kette von verschiedenen Linearkombinationen. Manche heben sich gegenseitig auf und verschwinden dann. Und das, was übrig bleibt, das sind dann die möglichen Orbitale, die wir zur Verfügung haben. So. Wenn wir also jetzt diese Molekülorbitale berechnen wollen, dann müssen wir nach wie vor, wie auch beim Wasserstoffatom, hier mehrere Atomorbitale nehmen. Wir müssen daraus Linearkombinationen machen. Das heißt, wenn wir sagen, Orbital 1 und Orbital 2 verbindet sich, dann haben wir die Möglichkeit, 1 und 2 zu addieren oder 1 und 2 zu subtrahieren. Und dann werden wir daraus zwei neue Orbitale erhalten. Das heißt, genauso wie wir diese Symmetrieadaption machen, um erstmal sinnvolle Orbitale innerhalb eines Atoms zu berechnen, gibt es im nächsten Schritt dann eine Kombination, um sinnvolle Orbitale in einem Molekül zu berechnen. Es ist also im Prinzip genau derselbe Vorgang, den wir machen. Auch hier gilt nach wie vor Anwenden der Slater-Determinante. Das Prinzip können Sie erweitern. Es wird vom Aussehen her immer größer, immer länger, aber es wird nicht komplizierter in dem Sinne. Und weil wir das Ganze nicht mit Hand machen wollen, gibt es Computer, die uns das ausrechnen, und dann müssen wir uns auch da nicht mehr drum scheren, solange wir die Grundprinzipien verstanden haben. Das nächste, was war die Zahl der Atomorbitale, die wir reingeben, ist die Zahl der Molekülorbitale, die wir rauskriegen. Auch das ist immer ein ganz grundlegendes Prinzip. Und diese Molekülorbitale, die erstrecken sich über das gesamte Molekül. Wir können also in der Molekülorbitaltheorie nicht mehr sagen, das ist jetzt eine Bindung, die genau zwischen Atom 1 und Atom 2 stattfindet. Wir kombinieren immer alle möglichen Orbitale, die überhaupt zur Verfügung stehen. Es kann sein, dass dabei rauskommt, dass irgendwie in einer hinteren Ecke des Moleküls kaum mehr Elektronendichte zu finden ist und dass sich alles auf eine Seite konzentriert. Aber man kann jetzt nicht mehr gezielt sagen, dieser Theorie nach, das ist eine Bindung zwischen Atom 1 und Atom 2. So, und dann gab es einen Begriff, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt schon was Neues ist für Sie oder ob das schon war. Die Zahl der Atomorbitale, die Sie einsetzen für ein Molekül, nennt sich der Basissatz. Ist das schon, Wort schon gefallen? Gut, dann fangen wir jetzt also tatsächlich an, was Neues zu machen. Dann schreibe ich Ihnen das auch nochmal an. Also Sie geben n Atomorbitale rein, dann machen Sie eine Linear-Kombination. Und kriegen n Molekülorbitale raus. Und diese Zahl der Atomorbitale hier, das ist der Basissatz. Sie können sich im Prinzip sehr leicht vorstellen, umso mehr Atomorbitale Sie reinstecken, umso genauer wird natürlich Ihr Ergebnis. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel für das Wasserstoffatom, wenn Sie eine Sigma-Bindung machen wollen, also die einfachste Bindung im Wasserstoffatom, dann würden Sie hier die Wellenfunktion Sigma 1 für das erste Elektron schreiben und ich will jetzt nicht groß kommentieren, was die ganzen Zahlen sind, das kriegen Sie wahrscheinlich noch aus den Büchern zusammen. Sie brauchen irgendwie einen Koeffizienten. 2 plus 2 SAB. Und dann haben Sie hier die Wellenfunktion von Wasserstoffatom 1 plus die Wellenfunktion vom zweiten So, und der Basissatz hierbei wären die 1s-Orbitale der beiden Wasserstoffatome. Und wenn Sie jetzt zu einem größeren Molekül gehen, zum Beispiel F2, dann müssen Sie als Basissatz zusätzlich die 2s und die 3,2p-Orbitale nehmen. Das ist das Mindeste, was Sie brauchen. Das Wichtige, was Sie daran behalten müssen, ist, Sie können A nicht einfach ein paar Orbitale auslassen. Vor allem, Sie können die inneren Orbitale nicht auslassen. Das heißt, wenn Sie eine Bindung, die sich mit den 2s-Orbitalen oder aus den 2s-Orbitalen zusammensetzt, berechnen wollen, dann müssen Sie trotzdem die Anteile der 1s-Orbitale mit berücksichtigen. Und das bedeutet, umso höher Sie in das Periodensystem gehen, umso aufwendiger wird die Rechnung letztendlich. Das heißt aber nicht, dass Sie sich damit beschränken müssen. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, F2-Molekül, das wird uns nochmal in Kürze beschäftigen, das setzt sich also aus zwei 1s-Orbitalen zusammen, von den jeweils beiden, dann von jedem Atom aus einem 2s und aus drei 2p-Orbitalen, dann können Sie natürlich auch noch die 3s und 3p-Orbitale und 4s und 4p und die 3d-Orbitale dazu nehmen und gucken, ob die Berücksichtigung dieser Orbitale eine Verbesserung ihrer Orbitalenergien und Orbitalformen herbeiführen wird. Und das ist meistens so. Das heißt, dieser Satz, den wir jetzt hier in der Vorlesung verwenden, von den 1s und 2s und 2p-Orbitalen für das Fluormolekül zum Beispiel, das ist der sogenannte Minimalbasissatz. Den brauchen Sie mindestens. So, das ist nochmal die Frage, warum mache ich das mit Ihnen? Warum bringe ich Ihnen diese Begriffe bei? Sie sind wahrscheinlich nicht auf der Schiene hin, Computerchemiker zu werden und irgendwelche Methoden zu entwickeln. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht zufälligerweise mal ein Molekül berechnen wollen, das irgendwie an ein Protein bindet. Und dann können Sie zum Beispiel, das greife ich hier ein bisschen vor, wo hatte ich das jetzt nochmal stehen? Sie könnten zum Beispiel Folgendes lesen in einem Paper. Das Molekül wurde berechnet mit dem 631G Sternbasissatz. Sie müssen jetzt nicht hier rausgehen oder in einer Prüfung wissen, was 631G Stern bedeutet. Aber Sie müssen erkennen können, was der Dichter Ihnen damit sagen möchte. Und das besagt, Wir haben eben eine bestimmte Zahl von Orbitalen, die ist normiert. Da gibt es bestimmte Computerroutinen, die rechnen Ihnen das, und als Input wurde eine bestimmte Menge genommen. Diese in diesem speziellen Fall nimmt 6 Gauss-Funktionen, um die inneren Elektronen zu beschreiben, und 3 und nochmal eine Gauss-Funktion, um die Valenzelektronen zu beschreiben. Und Gauss-Funktionen sind nicht das, was Sie kennen. Also wenn Sie sich so ein S-Orbital zeichnen würden in einer Dimension, dann würden Sie das ja wahrscheinlich so machen. Und hier ist eine Diskontinuität drin, hier ist also eine Spitze beim Atomkern. Solche Spitzen sind immer sehr, sehr schwer zu berechnen. Was Sie aber machen können, ist, Sie können hier, wenn ich das nochmal wegnehme, Sie können hier irgendwie 3 Gauss-Funktionen nehmen, und wenn Sie die überlagern, dann können Sie die Form dieser eigentlichen Orbitals annähern. Und umso mehr Sie nehmen, umso besser wird es, aber umso länger dauert natürlich die Rechnung. Und das ist dann immer ein Kompromiss zwischen einigermaßen vertretbarer Rechenzeit und gutem Ergebnis. Und über solche Begriffe werden Sie stoßen. Irgendwann. Und Sie müssen das nicht durchschauen, was das alles ist. Ich kann das auch nicht, ich bin auch kein theoretischer Chemiker. Aber man sollte dann wissen, worum es einfach geht. Gut, das machen wir hier wieder weg. Das war nur ein kleiner Einschub. Im Sinne von, Sie sollen es mal gesehen haben. Was wir jetzt gemacht hatten im Wasserstoffatom war, wir haben hier diese Wellenfunktion aufgestellt und dann haben wir uns irgendwie angeguckt, was denn die Energie. Und die Orbitalenergie, das war ein bindendes Orbital, das hatte sich zusammengesetzt aus Größen nach dem Engel-Reed, ist das H11 plus H12 geteilt durch 1 plus S12. Und das ist erstmal eine schöne Formel, die können wir irgendwie stehen, die müssen wir verstehen lernen. Und da gibt es Sinn, nochmal zu gucken, wie ist das denn eigentlich mit dem antibindenden Orbital? Und auch das schreibe ich Ihnen hier nochmal kurz auf. Das war jetzt das Sigma 2 Stern, nenne ich das mal. Und das war 1 durch Wurzel 2 minus 2 S AB von Phi H1 SA von Elektron 1 minus Phi H2 SB von 1. Sie sehen also, als Unterschiede zwischen dem ist einfach nur das Plus durch das Minus ersetzt worden. Das ist also die andere Linearkombination, nicht die Addition, sondern die Subtraktion. Ja? Die Frage für die Kamera war, was sagt diese Formel insgesamt nochmal aus? Ich möchte die Frage ein Stückchen nach hinten verschieben, wenn wir uns nochmal angucken, wie das Ganze aufgebaut wird. Im Grunde, das Erste, was Sie wissen müssen, ist die Wellenfunktion aus der Orbitalnäherung von H1 minus der Wellenfunktion von H2, also von den 2 Wasserstoffatomen, die Sie einsetzen. Das SA und SB, da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Das habe ich übernommen, damit Sie das Gleiche hier stehen haben wie im Engel-Reed, dass Sie sich auf dieses Buch beziehen können. Das hier oben. Das möchte ich Ihnen wirklich gleich nochmal herleiten, dass Sie es genauer verstehen. Da würde ich die Frage einfach in 5 Minuten verschieben. Dann kommen wir zu dem Thema. Und wir kriegen hier das ist ein antibindendes Orbital. Und da kriegen wir raus H11 minus H12 geteilt durch 1 minus S12. So, das heißt, wir haben also 2 Energien. Das eine ist das Bindende, das andere ist das Antibindende. Die bestehen aus einzelnen Energietermen. Wenn das hier die Einheit der Energie hat, dann muss im gesamten System auch die Einheit der Energie stehen. Und das Vorzeichen wechselt, weil Sie eine Linearkombination durchführen müssen. Das heißt, Sie müssen 2 Orbitale immer addieren und subtrahieren. Sie haben also immer zwei Möglichkeiten. Sie können a plus b machen und a minus b. Und Sie müssen beides machen, weil Sie ganz grob gesagt Energieerhaltung erfüllen müssen. Wenn Sie zwei zusammen addieren, dann erhalten Sie was Neues, addieren was auf, aber Sie können nicht irgendwie Elektrondichte oder Energie oder irgendwas dazu erfinden. Sie müssen dann gleichzeitig dafür sorgen, dass aus zwei Orbitalen, die Sie zusammengeben, auch wieder zwei rauskommen. Und die einfachste Möglichkeit, das zu tun, ist zwei einfach zu addieren und dann entsprechend die anderen beiden wieder zu subtrahieren. Das wird gezeichnet als Bild häufig, dass Sie, wenn Sie die zwei S-Orbitale nehmen, sowas haben oder sowas haben. Also Sie haben dieselben Vorzeichen und die entgegengesetzten Vorzeichen. Die Idee dahinter ist, dass man mathematisch beweisen kann, dass wenn Sie zwei Wellenfunktionen addieren und dann auch die beiden subtrahieren, dass die im Prinzip nicht physikalisch unterscheidbar sind von den Ausgangsfunktionen. Die haben vielleicht eine andere Form, aber wenn Sie sie alle zusammenschmeißen, erhalten Sie genau das gleiche Ergebnis, als ob Sie die ursprünglichen Atomorbitale zusammenschmeißen würden. Das ist nur dieser Begriff der Symmetrieadaption wieder. Wir gucken mit anderem Blickwinkel auf dasselbe, aber im Grunde beschreiben wir das gleiche System. Wir können es uns nur mathematisch einfach machen und wir können es uns mathematisch kompliziert machen. Das ist diese Frage mit der Symmetrie. Wenn wir es so behandeln, dass die Symmetrie einfach passt, dass sie einfach ist, dann ist für uns auch der Rechenweg einfach. Das Wichtige ist nur, Sie müssen immer beides durchführen. Und jetzt sehen Sie hier, Sie haben in diesen Energieformeln einmal, zweimal eine Addition im Zähler und im Nenner und Sie haben beim Antibinden eine Subtraktion. Und jetzt wollten wir nochmal gucken, was waren die einzelnen Terme. Das H11, das ist die Energie, die dadurch resultiert, dass das Elektron 1 am Atomkern 1 gebunden ist. Das ist also nichts, was sich unterscheidet von zwei wohlseparierten Atomen. Sie haben ein Wasserstoffatom hier und in unendlicher Entfernung ein Wasserstoffatom hier. Die haben jeweils ein Elektron gebunden. Und diese Bindungsenergie wird beschrieben durch dieses H11. Sie können auch für das zweite ein H22 aufstellen. Das heißt also Elektron 1 an Atomkern 1. Und im anderen Bereich Elektron 2 an Atomkern 2. Das H12, also das erste ist H11 und das H22, das würde man das Coulomb-Integral nennen. Das ist eine Größe, die durch die Coulomb-Wechselwirkung von Elektronen und Kern resultiert. Das H12 ist das sogenannte Resonanzintegral. Das ist eben genau das, was wir jetzt erwarten müssten, durch eine Bindung Elektron 1 an Atomkern 2 und die daraus resultierende Energiegewinn oder Elektron 2 an Atomkern 1. Also das, was wir bei einer chemischen Bindung einfach hervorrufen. Und bei dem bindenden Zustand besagt das, wir haben einen Energiegewinn für das Elektron 1, der dadurch resultiert, dass es an seinem eigenen Atomkern ist, aber auch an dem anderen. Das ist natürlich besser, als wenn es nur an seinem eigenen ist. Da haben wir einen höheren Energiegewinn. Und das teilen wir durch 1 plus das sogenannte Überlapp-Integral. Das beschreibt uns einfach nur numerisch, wie stark die beiden Orbitale überlappen. Wenn sie direkt übereinander liegen, ist das 1. Wenn sie weit weg voneinander sind, ist es 0. Und was das Wichtige aus dieser Formel ist, die Sie jetzt sehen, aus diesen beiden Formeln, ist, dass das bindende Orbital einen Energiegewinn hat, der nicht ganz so groß ist wie der Energieverlust durch das antibindende Orbital. Das liegt daran, dass Sie eben einmal zwei positive Terme haben und einmal zwei negative Terme. Und vor allem der Nenner spielt da eine Rolle. Sie teilen also im ersten Fall durch eine größere Zahl als im antibindenden, im zweiten Fall. Und im antibindenden Fall ist es ein Energieverlust und im ersten Fall ist es ein Energiegewinn durch das Resonanzintegral. Und dadurch erhalten Sie eben diese typischen MO-Diagramme, die Sie, glaube ich, sicher auch schon gesehen haben, für Wasserstoff. Das ist H und H2. Und wenn Sie genau hingucken, kann das jeder sehen, ist die Tafel zu weit unten. Dann ist dieser Abstand hier zwischen dem Sigma-Orbital und dem, das ist keine 6, sondern Sigma, dem bindenden und dem Sigma-Sternorbital dem antibindenden, dann ist das nicht gleich, das ist ein asymmetrisches Diagramm. Und das kommt hier aus diesem und diesem Unterschied aus dieser Formel. So, ich möchte im Folgenden diese Formel hier nochmal ein bisschen anders schreiben. Das ist für mich und für Sie ein bisschen einfacher. Das ist einfach nur eine Umbenennung der Variablen. Ich habe das hier angefangen aus Gründen, weil Sie das im Engel-Read so sehen. Ich würde das gerne Alpha, ich beziehe mich auf diese hier, für hier müssen Sie die Vorzeichen ändern, minus Beta durch 1 minus S nennen. Dann fallen eine ganze Menge Indizes weg. Das Alpha ist einfach das H11 oder H22. Im homoatomaren Molekül ist das das Coulomb-Integral. Beta ist das Resonanzintegral, S ist das Überlappintegral. Und ich möchte auch hier nochmal ganz kurz wiederholen, was wir eigentlich machen mussten, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Die Idee ist schlichtweg, Sie haben das wahrscheinlich schon mal durchgemacht für das Wasserstoffatom. Wir wollen das natürlich jetzt für irgendwelche polaren Moleküle oder größeren Moleküle übertragen, zum Beispiel HF oder F2 oder sowas. Und es ist gut, wenn wir das nochmal an der Tafel stehen haben. Was mussten wir als erstes machen? Hat da noch jemand eine Erinnerung? Wir wollen wissen, wo sind eigentlich unsere Elektronen und wie ist die Energie, die daraus resultiert. Wir müssen also meistens eine Wellenfunktion nehmen, die sagt uns physikalisch erstmal nichts aus, das ist keine Observable. Wir kriegen aber eine Observable raus, zum Beispiel, wo halten sich im Mittel unsere Elektronen auf, indem wir das Betragsquadrat nehmen. Und nun haben wir gesagt, wir bilden eine Linearkombination. Das heißt, wir haben hier zwei Orbitale. Und da wollen wir das Betragsquadrat von bilden. Und das ist eine Formel, die ist uns in der Mittelstufe in der Schule eingeprügelt worden. Das ist die binomische Formel. Wenn wir das also ausrechnen wollen, dann kriegen wir da raus Psi1 Quadrat plus 2 Psi1 Psi2 plus Psi2 Quadrat. Und das ist wichtig. Das möchte ich, dass Sie das wirklich mitnehmen, weil das die chemische Bindung ausmacht. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum lerne ich die binomischen Formeln, damit Sie die chemische Bindung verstehen können. So, und jetzt wollen wir die Energie dazu ausrechnen. Das heißt, um die Energie aus einer Wellenfunktion auszurechnen, müssen wir den Hamilton-Operator anwenden. Und da gab es auch eine Formel, die schreibe ich jetzt nochmal komplett aus, damit Sie sie stehen haben. Und die wollen wir dann dementsprechend vereinfachen, um damit umgehen zu können. Die ist sehr lang. Ich hoffe, Sie haben sie alle schon mal gesehen. Wir wollen also den Energieeigenwert berechnen. Und der ist jetzt das Integral von einem Koeffizienten a der Wellenfunktion 1, dem Hamilton-Operator mit einem Koeffizienten b, hier sollte ich auch ein a hinschreiben, damit wir damit ich Sie jetzt nicht komplett verwirre. B, und das ist auch ein b, so. Mal der Wellenfunktion b. Können Sie mit dem Begriff d tau umgehen beim Integral? Alles klar, gut. Und das teilen wir durch das Integral von ca, phi a, cb, phi b, d tau. Kann mir jemand sagen, was diese Formel aussagt? Was sind die Komponenten da drin? Was steht im Zähler, was steht im Nenner? Ja? Genau. Das ist das, was ich hören wollte. Das heißt, unterm Bruchstrich, das können Sie sich ganz einfach vorstellen, das heißt, das Integral über das gesamte Ding, was Sie haben, ist 1. Das Elektron ist irgendwo. Und das müssen wir explizit ausschreiben für die Normierung. Und das obere ist im Grunde dasselbe, nur dass Sie den Hamilton-Operator darauf anwenden. Dass Sie immer Wellenfunktion, komplex konjugierte, mal Hamilton-Operator, mal Wellenfunktion, ist ein bisschen detaillierter aufgeschrieben als einfach nur der Hamilton-Operator auf das Betragsquadrat. Und das können wir ausschreiben. Jetzt brauche ich hier ganz viel Platz. Ich hoffe, ich habe den. Jetzt muss es hier weitergehen. Und das ist nichts weiter, als dass wir die binomische Formel jetzt ausschreiben. Dann brauche ich irgendwann die Tafel wieder. Muss ich mir ein kleines bisschen Platz verschaffen. Ich schreibe es jetzt erstmal an, bevor es zu unübersichtlich wird. CA Quadrat, CA Stern, CA Tau plus CB Quadrat, CB Stern, CB Tau plus 2 CA CB Integral von Psi A Stern Psi B D Tau. Das ist eine lange Formel. Ja? Ja, genau. So, also ich habe das jetzt erstmal nicht weiter ausgeschrieben. Nichts weiter getan als ausgeschrieben, die binomische Formel angewandt und alle Koeffizienten, also alle realen Zahlen im Grunde, die ich vors Integral ziehen kann, habe ich vors Integral gezogen. Und das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist, dass ich diese beiden Terme hier, ersten und zweiten, im Vergleich zur binomischen Formel vertauscht habe. Und um ehrlich zu sein, ich will nie so viel schreiben. Deswegen vereinfachen wir das nochmal. Haben Sie das alles, wenn Sie das abschreiben wollten? Dann würde ich das jetzt löschen. Dieses H1 und H2 wollten wir sowieso loswerden. Dieses E, das ist der Fehler, vor dem ich Angst hatte. Ich hatte am Anfang gesagt, das ist die Gesamtenergie, deswegen müssen wir hier natürlich das Epsilon schreiben. So. Was ich jetzt mache, ist, ich benenne einfach nur Teile um. Wir hatten von dem Resonanzintegral gesprochen, also die Energie des Elektrons 1 an Atomkern 1. Und das ist genau dieser Teil hier. Wellenfunktion an Atom 1, Hamilton-Operator mit sich selber, ist genau die Energie, die daraus resultiert, aus Elektron 1 an Atomkern 1. Das heißt, das fassen wir zusammen als Koeffizient zum Quadrat mal Alpha A. Das hatten wir das Resonanzintegral genannt. Und genauso ist der zweite Teil, Koeffizient b zum Quadrat mal Alpha b. Und was wird der dritte Teil sein? Jetzt habe ich noch Mist erzählt. Coulomb-Integral natürlich. Das dritte ist das Resonanzintegral. 2 Ca Cb Beta. Und dann teilen wir das Ganze durch, was hier übrig bleibt. Das eine bei sich selber, Normierungsbedingung ist 1. Da bleibt also der Koeffizient CA Quadrat, beim zweiten CB Quadrat übrig und beim dritten ist es 2 CA CB S. So hatten wir das genannt. Das ist eine Formel, die ist für das Verständnis der MO-Theorie absolut wichtig. Wenn Sie die verstanden haben, dann haben Sie auch den Weg dahin verstanden. Dann brauchen Sie sich diesen ganzen Schamott hier überhaupt nicht merken. Dann können Sie jedem in jeder Prüfung im Prinzip erklären, die Bindung kommt aus der binomischen Formel. Und sie kommt aus der binomischen Formel, weil wir dann, wenn wir diese ganzen Integrale ausschreiben und umbenennen, wir die Energien von den beiden beteiligten Atomen plus die Energie aus der Bindung haben. Und dann teilen wir das durch diese Normierung, die weitestgehend wegfällt, plus der Überlapp, der stattfindet. So, gibt es hierzu Fragen? Ja? Ja, es war ein Fehler von mir. Das ist das ist ein Fehler. Ich habe irgendwann, als ich meinen Spickzettel hier geschrieben habe, großes E hingeschrieben, es sollte ein Epsilon sein. Es geht um die Orbitalenergie. Wir müssen das aufstellen. Sie können sich ganz leicht vorstellen, wenn wir hier eine Subtraktion durchgeführt hätten, dann müssten wir hier die zweite binomische Formel anwenden. Wenn wir die zweite binomische Formel anwenden, wird dieser Term hier negativ. Dann wird dieser Term hier negativ und dieser. Dann wird dieser Term negativ und dieser. Und das sind genau die Energieformeln, die ich Ihnen vorher aufgeschrieben habe mit Alpha plus Beta durch 1 plus S oder Alpha minus Beta durch 1 minus S. Das ist genau der Weg dahin. So, jetzt haben wir hier einen Ausdruck für diese Orbitalenergie. Jetzt würden wir aber ganz gern die einzelnen Energien noch wissen. Und das dürfte jetzt auch eine Wiederholung sein. Wenn das alles richtig gemacht wurde, dann hat Herr Drescher das mit Ihnen schon gemacht. Sie müssen die sogenannte Säkulargleichung lösen. Ich muss hier so ein bisschen in die Knie gehen. Das heißt, wir haben ja noch nicht die genauen Positionen der Atomkerne raus. Wir müssen also sehen, was ist denn die Ableitung der Energie nach Koeffizient A. Und das muss die Ableitung der Orbitalenergie nach Koeffizient B sein. Und das muss 0 werden. Wir leiten also ab. Wir gucken jetzt einfach, wenn wir das Ganze hier ableiten nach Koeffizient A, also wie viel trägt das erste Atom dazu bei, und das 0 setzen, dann ist das, was wir als Maximal- oder also als Extremwertproblem in der Mathematik kennengelernt haben. Das müssen wir für die beiden Koeffizienten machen. Das kann man ausschreiben als zwei lineare Gleichungssysteme. Lineare Gleichungssysteme haben wir gelernt zu lösen über Determinanten. Das können Sie. Gut. Und dann hat man eine sogenannte Säkulardeterminante aufgestellt. Soll ich die nochmal anschreiben? Oder? Das heißt, dazwischen steht ein lineares Gleichungssystem. Haben Sie Alpha A minus Epsilon Beta minus Epsilon S Beta minus Epsilon S Alpha B minus Epsilon ist gleich 0. Das ist wieder eine Rechenvorschrift, das ist einfach eine andere Schreibweise von zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Und was Sie jetzt erfahren wollen, sind eigentlich diese Werte CA und CB. Und daraus kriegen Sie dann, wenn Sie dieses System lösen, das ist die zweite Determinante, also behalten Sie den Unterschied zwischen der Slater-Determinante und der Säkulardeterminante. Die eine beschreibt Ihnen die Wellenfunktion, die Sie reinpacken, und die andere beschreibt Ihnen, wie Sie dieses Gleichungssystem lösen, um jetzt die Frage zu beantworten, was ist zum Beispiel im Wasserstoffatom der Abstand zwischen den Atomkernen? Und welche Energie kommt dann raus? Und dass wir das gleich 0 setzen, ist einfach die Sache, wo ist die minimale Energie? Und dann haben Sie Ihre Orbitalenergien ermittelt. So, und jetzt die Frage an Sie. Wenn wir vom Wasserstoffatom jetzt zu einem polaren Molekül wie HF gehen, was ändert sich dann, abgesehen davon, dass wir jetzt mehr Orbitale reinbringen müssen, das bis nominell ein bisschen komplizierter wird? Was ist denn das Wichtige, was sich ändert? Also nochmal die Antwort für die Kamera. Beim H2-Molekül war die Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron 1 und Elektron 2 irgendwie ist genau gleich bei den Atomkernen. Und bei HF erwarten wir ein polares Molekül, also eine Verschiebung. Ich nehme an, das kann ich jetzt direkt hinzufügen, ohne dass ich da irgendwelche Antworten verzerren würde. Natürlich erwarten wir beim Fluor eine höhere Elektrondichte als beim Wasserstoff, weil wir wissen, es ist negativ teilgeladen und der Wasserstoff ist positiv teilgeladen. Worin in dieser Formel drückt sich das denn aus? Genau, durch die Vorfaktoren Ca und Cb, beziehungsweise die Koeffizienten. So, dann hatte ich schon gesagt, wir müssen uns über den Basissatz unterhalten. Der Basissatz beim Wasserstoffatom waren eben zwei einzelne S-Orbitale. Und in diesem Fall müssen wir jetzt die zweite Periode zusätzlich nehmen, also 2s, 2px, 2py, 2pz. Und dann müssten wir uns nochmal unterhalten darüber, welche Linearkombinationen ergeben denn jetzt Sinn. Wir können also ganz stupide rangehen und sagen, jetzt haben wir 5 Orbitale pro Atom. Wenn wir diesen Basissatz nehmen, also beim Fluor haben wir auf jeden Fall 5 Orbitale. Und dann sind wir mal wirklich gründlich und sagen, beim Wasserstoffatom, dann nehmen wir die 2p- und 2s-Orbitale auch mit dazu. Und dann rechnen wir das aus, dann ist das eine ganze Menge Arbeit. Können wir uns eine Überlegung machen, dass es uns erspart, vielleicht die Hälfte überhaupt auszurechnen? Haben Sie da eine Idee? Was könnten wir uns erstmal überlegen, wenn wir diese Linearkombination machen? Wir wissen ja, wir wollen HF bilden. Da haben wir hier ein S-Orbital. Mit welchem Orbital vom Fluor bindet das denn? Ja? Mit welchem 2p-Orbital? Genau, also es gibt eine Übereinkunft, dass die Bindungsachse hier die Z-Achse ist. Und dann bindet das hier mit dem 2pz. Was ist denn mit dem 2px? Ja? Genau, und was passiert dann damit? Wenn wir uns so überlegen, wir haben so ein S-Orbital und dieses P-Orbital, und das überlappen wir. Ich kann es ja nochmal hinzeichnen. So sehen sie ja aus. Können Sie es alles sehen? Was passiert, wenn wir die beiden miteinander linear kombinieren? Ja? Entschuldigung, Herr. Ja, wenn wir sie näher zusammenbringen, können wir dann eine Überlappung herbeiführen? Ja? Genau. Das heißt, wir haben hier eine Symmetrieeigenschaft, die sagt, wenn wir das hier ist eine Inversionssymmetrie, wenn wir das hier spiegeln, haben wir genau das Gegenteil. Das heißt, dieser Teil, der hier überlappen würde, würde hier genau aufgehoben werden. Und deswegen ergibt es gar keinen Sinn von vornherein, überhaupt eine Linearkombination zwischen px und dem s-Orbital zu machen. Vorausgesetzt, dass wir uns einigen, dass die z-Achse unsere Bindungsachse ist. Das heißt, das können wir uns ersparen. Und diese Informationen kann man in einen Computer zum Beispiel füttern oder in unser Gehirn, wenn wir das per Hand machen wollen. Das heißt, wir müssen uns zwei Symmetrien angucken. Wir können uns die Zylindersymmetrie angucken. Wenn wir Moleküle haben, die zylindersymmetrisch sind, und das sind alle zweiatomigen Moleküle, HF, N2, OH-, ein CH-Radikal, alle solche Sachen haben eine Zylindersymmetrie. Und die Orbitale, die können wir auch in dieser Zylindersymmetrie nehmen. Zum Beispiel diese hier, die haben eine Bindungsachse und die können wir die frei rotieren, in jedem Winkel. All die müssen wir kombinieren. Und all diese Orbitale führen zu einer bestimmten Klasse von Molekülorbitalen. Kennen Sie die? Ja? Nein, die Hybridorbitale sind es nicht. Das ist ein naheliegender Gedanke. Aber die Hybridorbitale kommen aus der Valenzbindungstheorie und nicht aus der Molekülorbitaltheorie. Das müssen wir trennen. Wie heißen die Orbitale, die näherungsweise Zylindersymmetrie haben, die also symmetrisch um die Bindungsachse sind. Die haben wir schon gehabt, ich musste sie wegwischen. Aber da steht noch was. Das sind die Sigma-Orbitale. Alle Sigma-Orbitale, die Sie kennen, können Sie um die Bindungsachse frei drehen. Die liegen auf der Bindungsachse. Und dann ist natürlich klar, welche anderen Orbitale ich jetzt noch meine, für die wir auch eine Linear-Kombination machen müssen. Das sind die Pi-Orbitale. Alle Pi-Orbitale haben nämlich senkrecht zur Bindungsachse eine Knotenebene. Also wenn Sie zwei Px-Orbitale, Sauerstoffmolekül zum Beispiel, verbinden oder 2Py und 2Px in der Dreifachbindung im Stickstoffmolekül, dann haben die eine Knotenebene da, wo die Sigma-Bindung die höchste Elektronendichte hat. Und dann wissen Sie, Sie müssen nur einen bestimmten Subsatz Ihres Basissatzes linear kombinieren, um die eine Klasse der Verbindung zu machen und einen Subsatz der anderen, um die andere Kombination zu machen. Das streicht Ihnen natürlich eine ganze Menge von einzelnen Summanden aus dieser Linear-Kombination raus. Das macht es bedeutend einfacher. Ich bin eben noch darauf hingewiesen worden, dass, wo ein kleines Missverständnis vorlag, Sie hatten durchaus die Hartree-Näherung, aber nicht das Hartree-Fock-Verfahren gehabt bei Herrn Drescher. Das ist jetzt nicht wahnsinnig wild. Sie müssen da, das ist eine Methode, um größere, also kleinere bis größere Moleküle auszurechnen. Das ist eine der ersten sogenannten Ab Initio-Methoden gewesen, also dass Sie einfach aus den mathematisch beschriebenen Orbitalen die Moleküle errechnen können. Und das Einzige, was Sie wissen müssen, ist, dass es ein iteratives Verfahren ist. Sie nehmen also ein größeres Molekül mit n Elektronen und dann nehmen Sie ein Elektron oder einen Atomkern und schieben den so ein bisschen hin und her und gehen von also einer Startgeometrie aus, schieben den ein bisschen hin und her und machen das so lange, bis Sie die Gesamtenergie Ihres Systems minimiert haben. Und dann gehen Sie zum nächsten Atomkern und schütteln den ein bisschen hin und her, bis Sie wieder ein Energieminimum erreicht haben. Und machen das, bis Sie durch alle Atomkerne durch sind. Und dann fangen Sie wieder von vorne an und minimieren durch kleine Variationen Ihres Systems so lange das Molekül, bis sich bei der nächsten Iteration nicht mehr signifikant was ändert. Und dann haben Sie Ihr Energieminimum erreicht, hoffentlich. Das ist in einem Satz zusammengefasst, was das Hartree-Fock-Verfahren ist. Gut, was wir jetzt machen möchten, oder ich mit Ihnen jetzt machen möchte, ist von den rein formelbedingten Berechnungen ein bisschen auf die MO-Schemata kommen. Was bedeutet das eigentlich jetzt bildlich? Wie kann ich mir diese ausgeschriebene Formel, die Sie hoffentlich gut in Erinnerung behalten, also CA Alpha A plus CA CB Beta, nee, CB Alpha B plus 2 CA CB Beta geteilt durch CA Quadrat plus CB Quadrat plus 2 CA CB S. Ich glaube, ich habe ein paar Quadrate oben vergessen. Also diese Formel, was bedeutet das und das Ergebnis denn jetzt eigentlich für unsere MO-Schemata? Und ich habe Ihnen hier noch einmal für das Wasserstoffatom das Ganze aufgezeichnet. Hier gibt es ein paar Sachen, die kennen wir, andere sind neu. Wir hatten gesagt, wir gehen rein mit zwei 1s-Orbitalen für HA und HB, also unsere beiden Wasserstoffatome. Das sind kugelsymmetrische s-Orbitale. Die Atomkerne haben jetzt einen Gleichgewichtsabstand. Da gab es dieses Diagramm hier, in dem das der Abstand der Atomkerne war und das war die Energie und das hier ist die Nullpunktsenergie bei unendlicher Entfernung. Und da hatten wir für das bindende Orbital hier eine Minimalenergie gefunden. Das ist der Bindungsabstand, den Sie damit errechnen können. Das war das bindende Orbital und für das antibindende Orbital, wenn Sie da die Energieformel auftragen, halten Sie kein Minimum. Das heißt, wenn sich Ihr Elektron im antibindenden Orbital befindet, dann ist das Energieminimum bei unendlicher Entfernung. Das heißt, Sie halten einen antibindenden Zustand. Dieser Vorgang treibt Ihnen die beiden Atome auseinander und dieser hält das zusammen. Und das ist auch nochmal eine Demonstration dafür, wieso das Hartree-Fock-Verfahren denn wichtig ist. Sie können sich jetzt ausrechnen, dieses hier gibt Ihnen einen Gleichgewichtsabstand. Aber wenn das antibindende Orbital auch besetzt sein sollte, dann erhalten Sie hier einen Hinweis darauf, dass der Gleichgewichtsabstand vielleicht ein bisschen weiter da ist. Und dann müssen Sie so lange hin und her iterieren, bis Sie dann das Gleichgewicht der Kräfte zwischen diesen beiden bindenden und antibindenden Orbitalen haben. Das mag unproblematisch sein beim Wasserstoffatom, denn beim Wasserstoffatom ist das antibindende Orbital gar nicht besetzt, da brauchen Sie es nicht berücksichtigen. Aber Sie können ja sich ein H2-Molekül vorstellen. Da ist dann ein Elektron im antibindenden Orbital. Das ist immer noch ein bindender Zustand. Allerdings dürfte der Abstand der beiden Atomkerne größer sein, weil Sie zwei Beiträge von diesem Orbital und einen Beitrag von diesem Orbital haben. Die Orbitalformen haben Sie sicher auch schon mal gesehen. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass es nicht mehr dass diese Elektronen über das gesamte Molekül delokalisiert sind. Das 1-Sigma-Orbital, das Sie erhalten, ist deswegen genau das, was Sie im Prinzip auch aus allen anderen Bindungstheorien erhalten. Sie haben ein Orbital, das beide Atomkerne umschließt. Und das antibindende Orbital, da nehmen Sie dieses minus dieses, deswegen wird das Negative durch die Schattierung angekündigt und dadurch erhalten Sie eine Knotenebene. Also minimale Elektronendichte zwischen den beiden Atomkernen. Und die einzige weitere Sache, die ich nur ganz kurz ansprechen möchte, die Chemiker und Nanoscienter werden das viel intensiver wahrscheinlich haben, das ist eine kleine Bezeichnung, die Sie vielleicht in den Büchern sehen, hier mit G und U und Stern und Nichtstern. Das Stern, den kennen Sie, das steht für antibindend. Das G und das U mag Ihnen anderweitig auch nochmal unterkommen. Wir werden es ab und an hier auch sehen. Ich werde die Bezeichnung für die Orbitale hinschreiben. Das ist eine Symmetrieeigenschaft. G steht für gerade, U steht für ungerade. Das heißt, wenn Sie eine Inversionssymmetrie haben, wenn Sie also den Punkt hier nach da und den nach da immer im Mittelpunkt spiegeln und das gleiche Vorzeichen erhalten, dann schreiben Sie ein G ran. Und wenn Sie hier nach hier und hier nach hier spiegeln, das Vorzeichen kehrt sich um, dann schreiben wir ein U ran. Die, die es wissen wollen, können sich das jetzt merken. Und ich glaube nicht, dass es für Ihre Klausur relevant sein wird. Wir können jetzt auch erklären, warum das Heliummolekül nicht stabil ist. Wenn wir das Heliummolekül annehmen, dann müssen wir ja hier zwei Elektronen reingeben und hier auch zwei Elektronen reingeben. Und wir haben gesagt, die antibindenden Orbitale sind stärker antibindend, als die bindenden Orbitale bindend sind. Und wenn Sie jetzt zwei Beiträge bindend und zwei Beiträge antibindend haben, dann haben Sie effektiv eine negative Bindung. Das heißt, Ihnen werden aktiv die beiden Heliumatome voneinander weggedrückt. Wären diese beiden Beiträge gleich groß, dann müssten Sie erwarten, dass es ein Gleichgewicht zwischen Helium-2 und Heliumatomen geben würde. Und das ist nicht der Fall. Was man gefunden hat, ist bei ganz tiefen Temperaturen, irgendwie unter 4 Kelvin, dass es eine gewisse Tendenz zur Bildung von Helium-2-Molekülen gibt oder Aggregaten, die allein auf Van der Waals-Wechselwirkung beruht, also keinerlei chemische Bindung hat. In diesem Zusammenhang habe ich Ihnen auch noch mal eine Abbildung mitgebracht, die ich nicht malen möchte. Die ist adaptiert aus dem Engel-Read und erlaubt Ihnen mal zu überprüfen, ob die MO-Theorie denn überhaupt Substanz hat. Aus der MO-Theorie kriegen wir die sogenannte Bindungsordnung raus. Wir nehmen einfach die Zahl der bindenden Orbitale, der Elektronen in den bindenden Orbitalen. Wir ziehen davon die Zahl der Elektronen in antibindenden Orbitalen ab und teilen durch 2 und dann erhalten wir die Bindungsordnung. Also im Wasserstoffatom haben wir 2 Elektronen im bindenden und kein Elektron im antibindenden Orbital. Wir teilen das durch 2, Bindungsordnung ist 1. Diese Formel, die haben Sie bestimmt auch schon mal in der allgemeinen Chemie gehabt. Nicht? Und beim Sauerstoff werden wir am Ende drauf kommen, dass wir eine bestimmte Anzahl von Elektronen binden, eine bestimmte Anzahl an Antibindenden haben durch zwei Teilen, kriegen Bindungsordnung 2 und damit ist die Doppelbindung gerechtfertigt zu schreiben. Und diese Bindungsordnung ist im oberen Graphen aufgetragen. Wir sehen also, für H plus ist die Bindungsordnung 1,5, weil wir nur einen elektronenbindenden Zustand haben. Für Wasserstoff ist sie genau 1. Für Helium 2 plus nimmt sie wieder ab, weil wir wieder einzeln Antibindende bringen. Für Helium als Molekül ist es 0. Das haben wir eben besprochen. Und Lithium und Beryllium, das ist so ein bisschen schwierig, weil die nicht wirklich diese binären Moleküle bilden. Kohlenstoff, C2, da sprechen wir auch von Molekülen, die irgendwie in Gasmatrizen bei tiefen Temperaturen eingefroren werden. Aber wenn wir zu Stickstoff und Sauerstoff und Fluor gehen, diese Moleküle kennen wir. Da können wir die Bindungsordnung genau bestimmen. Das ist 3 und 2 und 1. Eine Dreifachbindung, eine Doppelbindung, eine Einfachbindung. Und im unteren Graphen sind jetzt experimentell bestimmte Bindungsenergien aufgetragen. Und was Sie auf den ersten Blick erkennen, ist, das passt jetzt nicht exakt. Da gibt es noch ein paar weitere Effekte, die eine Rolle spielen. Aber die untere Kurve, die reproduziert die obere eigentlich schon recht gut. Das ist also ein guter Hinweis, dass wir mit der MO-Theorie gar nicht mal so falsch liegen. Haben wir hier ein 1SH zum Beispiel. Und dann haben wir hier zum Beispiel ein 2PZ vom Fluor. Und wir können relativ schnell darauf kommen, dass die beiden nicht die gleiche Energie haben werden. Und dann müssen wir auch wieder ein bindendes und ein antibindendes Orbital machen. Wir können die auch malen. Auch das hier wäre wieder ein Sigma G und das wäre ein Sigma U Stern Orbital. Und das hier müsste näherungsweise so aussehen. Und das hier oben müsste so aussehen. Mit den Zeichnungen, die ich jetzt gemacht habe, kommen Sie damit klar oder gibt es dazu Fragen? Was wir also gemacht haben, ist schlichtweg, wir haben jetzt angenommen, wir haben unterschiedliche Energien. Wir setzen das Ganze in die Formeln ein, die wir besprochen haben. Ja? Das kommt, wenn man zu dicht an der Tafel steht und nicht genau sieht, was man da schreibt. Das ist ein S-Orbital natürlich. So. Wir können also das in die Formeln einsetzen und wir können das quantitativ ausrechnen. Und dementsprechend können wir jetzt hier ein MO-Schema schreiben. Das ist noch nicht das endgültige für HF, aber das ist erstmal so ein bisschen qualitativ, worauf es hinausläuft. Und es gibt in relativ klarer Form schon mal die Polarität unseres Moleküls wieder. Also die MOs, bindend und antibindend, werden bei zunehmender Polarität den Atomorbitalen immer ähnlicher. Was ist denn da der Grenzfall, wenn wir die Polarität steigern? Genau, die ionische Bindung. Sobald wir in einem Fall sind, in dem dieses Atomorbital und dieses Molekülorbital näherungsweise gleich sind, haben Sie eine ionische Bindung. Das heißt, Sie haben eigentlich keine Elektrondichte mehr dazwischen, die zu einer Bindung führt, sondern das Energieminimum erhalten Sie, wenn das eine Atomorbital komplett das Elektron des anderen übernimmt und wieder davonsausen kann und nur noch die Coulomb-Wechselwirkung eine Rolle spielt. So, was müssen wir noch machen? Zunächst müssen wir erstmal annehmen, dass alle Atomorbitale derselben Symmetrie, also eine Inversionssymmetrie, die zu Sigma-Orbitalen führt, oder einer Symmetrie einer Spiegelebene durch die Bindungsachse, was zu Pi-Orbitalen führt, dass wir die alle an einer Linear-Kombination beteiligen müssen. Aber das ist immer noch nicht das Ende der Geschichte, dass diesen Begriff, diese Linear-Kombination zwischen allen möglichen Orbitalen, die können wir auch ganz einfach beschreiben als Mischung zwischen zwei Orbitalen. Wir haben also Orbitale mit P-Charakter und wir haben Orbitale mit S-Charakter. Und wenn wir jetzt so eine Bindung machen, dann können wir davon ausgehen, dass zum Beispiel die 1s-Orbitale und die 2s-Orbitale und die 2p-Orbitale von einem Atomorbital und die 1s und 2s und 2px-Orbitale von dem anderen alle durchgemischt werden müssen, um ein Molekülorbital zu erhalten. Das heißt, in eine Bindung aus reinen s-Orbitalen kommen p-Teile rein und aus p-Bindung aus reinen p-Orbitalen kommen irgendwie s-Anteile rein. Das klingt schon verdammt nach Hybridorbitalen. Sind keine Hybridorbitale, weil wir eine andere Theorie haben, aber es ist im Prinzip ein ähnlicher Prozess. Wir mischen die alle durch und kriegen jetzt nicht mehr reine Orbitale, wie wir es hier aufgezeichnet haben, dass hier ein reines S-Orbital mit einem reinen P-Orbital ein Molekülorbital bildet, sondern wir halten eine Mischung aus verschiedenen Orbitalen. Und da können wir auch einige Vereinfachungen machen. Zum Beispiel können wir relativ klar sagen, dass wenn sich die Energie von zwei Atomorbitalen zu sehr unterscheidet, dass wir die nicht mischen brauchen. Das ist für Sie auch alles intuitiv, wenn Sie sich überlegen, ein F2-Molekül, das hat natürlich 1s-Orbitale und die sind alle voll besetzt, bindend wie antibindend. Und die sind energetisch so weit weg von den Valenzorbitalen, dass Sie die nicht mehr reinmischen brauchen. Und das ist das, was Sie aus den Vorlesungen der anorganischen allgemeinen Chemie auch kennen. Wenn wir diese Molekülorbitaldiagramme aufzeichnen, auch wie wir das hier gemacht haben, hier haben wir das 2p. Ich müsste natürlich auch irgendwo hier unten, wenn wir jetzt F2 oder O2 oder N2 machen, die 1s-Orbitale mit berücksichtigen. Aber die sind energetisch so weit weg und tragen nicht zur Bindung bei, dass wir diese Mischung nicht berücksichtigen müssen. Ich komme da auch gleich drauf. Was Sie sich kurz überschlagen können, um die Frage zu beantworten, auch für die Kamera nochmal, aber wann, ab welchem Energieunterschied die Mischung keine Rolle mehr spielt. Wenn Sie Orbitale haben, die weit, weit unterhalb der Valenzschale liegen, also wo keine Orbitale der jeweiligen Bindungspartner wirklich in der Valenzschale liegen, dann können Sie die locker außen vor lassen. Also wenn Sie ein 2p und ein 2 und ein 3s-Orbital miteinander wechselwirken lassen, machen Sie die 1s und vom einen auch die 2s-Orbitale nicht mehr wirklich berücksichtigen. Wo genau in der Feinheit der Unterschied kommt, das erzähle ich Ihnen in ein paar Minuten. Es gibt eine Reihe von der Abnahme der Mischung. Wenn die von Lithium zu Fluor gehen in der zweiten Periode, dann ist die Mischung nämlich am Anfang noch relativ deutlich. Wenn sie aber von Stickstoff zu Sauerstoff gehen, dann nimmt die Mischung ab. Und das Ganze haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Ich muss Sie hier nochmal, da bin ich auch zu faul, das aufzuzeichnen. Und wenn ich es aufzeichnen würde, würden Sie es nicht gut erkennen können. Das hier sind MO-Schemata aus den typischen Anorganikbüchern. Das ist Stickstoff und das ist Sauerstoff. Fangen wir mal mit Sauerstoff an. Ich erinnere mich daran, als ich in meiner ersten Vorlesung im ersten Semester war, sagte der Professor, das sage ich Ihnen jetzt, aber das müssen Sie nicht behalten. Sauerstoff ist eigentlich ein D-Radikal. Und natürlich ist es das, was man bis zum Ende behalten hat. Das sehen wir hier. Wir haben also hier diese beiden P-Orbitale, die jeweils einfach besetzt sind, weil die entartet sind. Wir sehen hier, wir haben klar die 2P und Orbitale linear kombiniert. Zwei davon oder eins davon liegt auf der Bindungsachse, das ist das PZ-Orbital, das macht die PP-Sigma-Bindung. und die anderen beiden liegen mit einer Knotenebene drin, das sind die zwei Pi-Bindungen. Und davon sind beide jeweils einfach besetzt und das ist der Grund, weswegen wir, wenn wir von der MO-Theorie kommen, mit der Lewis-Formel bei Sauerstoff eigentlich nicht mehr so richtig weiterkommen. Und hier schön weit separiert weiter drunten sind die zwei S-Orbitale, die werden kombiniert, die haben hier ein bindendes, einen antibindenden Zustand, die sind unterm Strich einen kleinen Tick antibindend. Das heißt, was sie hier wirklich erhalten, Bindungscharakter, kommt aus den P-Orbitalen. Wenn Sie in dasselbe Buch reingucken und sich Stickstoff angucken, dann stellen Sie fest, dass das doch erheblich unterschiedlich ist. Und der größte Unterschied ist, dass dies die Reihenfolge dieser beiden Orbitale vertauscht. Und wenn Sie genauer hingucken, zumindest in einigen Büchern ist das so, sehen Sie hier noch eine ganze Reihe von verschiedenen Linien, die dazu gezeichnet werden. Die machen das alles viel, viel komplizierter im Aussehen. Und das ist genau die SP-Mischung. Das heißt, was Ihnen diese beiden Diagramme sagen, ist, wenn Sie bei Stickstoff und drunter sind, dann gibt es eine effektive SP-Mischung, die Sie berücksichtigen müssen, weil es einen Einfluss hat auf die Reihenfolge der Orbitale. Wenn Sie zu Sauerstoff und Fluor und dann auch zu Neon gehen, auch wenn wir Ne2 jetzt nicht wirklich diskutieren, weil wir alle wissen, das ist ein Edelgas und das hat keine Bindung, dann sind die Energien ausreichend groß, die Energieunterschiede, dass, wenn wir die Orbitalmischung mit einbeziehen, wir keinen nennenswerten Unterschied mehr zu in Abwesenheit der SP-Mischung erhalten werden. Deswegen können wir es weglassen. Und das Ganze kann man auch nochmal der Reihe nach hier aufzeichnen. So sehen dann die Orbitalunterschiede aus, wenn wir in der Reihe von Lithium bis Fluor gehen. Und da können wir sehen, zwischen Sauerstoff und Stickstoff ändert sich hier die Reihenfolge der Orbitale. Und ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Wir wollen jetzt nochmal ein bisschen quantitativ werden. Wir haben jetzt davon gesprochen, wir haben diese Koeffizienten CA und CB. Und die geben uns in irgendeiner Weise auch wieder, wie dieses Molekülorbitaldiagramm aussieht. Und wir hatten diese Säkulardeterminante aufgestellt und da hatten wir eben diesen, ich schreibe hier nochmal als lineares Gleichungssystem an. Hatten wir also CA mal Alpha A minus E plus CB mal Beta minus ES ist gleich 0. Und dann haben wir CA Beta minus ES plus CB Alpha B minus E ist gleich 0. Und hatte ich vorhin gesagt, das sind zwei Gleichungen, zwei Unbekannte. Und das stimmt nur begrenzt. Beziehungsweise stimmt eigentlich gar nicht. Es sind zwei Gleichungen mit drei Unbekannten. Was wir nämlich nicht kennen, ist die Energie. Ich muss mich hier wieder entschuldigen, das ist ein Epsilon. Ich habe es meiner Zeit mit E und nicht mit Epsilon gelernt und das steckt noch zu sehr im Kopf drin. Wir haben die Energie, die wir nicht kennen, und wir haben CA und CB nicht, die wir nicht kennen. Wir haben aber bislang nur zwei Gleichungen. Zwei Gleichungen mit drei Unbekannten können wir nicht lösen. Was wir lösen können, ist, wenn wir jetzt durch CB teilen. Wenn wir durch CB teilen, dann kriegen wir hier CA durch CB und hier auch. So. Und dann können wir das Ganze lösen mit der Unbekannten der Energie und der Unbekannten des Verhältnisses von CA und CB. Wie können wir denn jetzt CA und CB separat bestimmen? Wo finden wir noch eine dritte Gleichung, um das quantitativ zu bestimmen? Irgendjemand eine Idee? Ich gebe Ihnen einen Tipp, die Antwort ist ganz am Anfang der Stunde schon mal gegeben worden im anderen Zusammenhang. Ja? Genau, die Normierungsbedingung. Sie wissen, dass es insgesamt normiert ist. Wenn Sie hier ein Verhältnis haben, das Sie kennen, und die beiden Größen stecken in der Normierung drin, und alles zusammen ergibt 1, dann wissen Sie auch, was CA und CB ist. So, Und jetzt wollen wir das Ganze mal überprüfen. Wir haben aus der Rechnung mit zum Beispiel der Hartree-Fock-Methode folgende Zahlen erhalten. Das Sigma-1-Orbital, also oder das Sigma-G-Orbital, wie wir immer wir nennen wollen, soll jetzt laut Rechnung sich aus folgenden sich zusammensetzenden Orbitalen bestehen. 0,34 Phi A plus 0,84 Phi B. Und jetzt wollen wir mal gucken, stimmt das? Ergibt das Sinn im Sinne der MO-Theorie? Was wir also machen müssen, ist, wir müssen jetzt mal gucken, wie gehen wir mit diesen Koeffizienten um? Und was wir wissen ist, wir können dieses Integral aufstellen von Sigma 1 Stern, Sigma 1 d Tau, also quasi unsere Normierungsbedingung. Und das ist CA Quadrat plus CB Quadrat plus 2 CA CBS. Wenn wir diese Zahlen jetzt einsetzen, dann kriegen wir für CA Quadrat einen Wert raus, der ist 0,12. Wir kriegen CB einen Wert raus, der ist 0,71. Also wir quadrieren die Zahlen einfach. Und für für 2CA CBS kriegen wir aus dieser Rechnung auch einen Wert raus, der ist 0,17. So. Und jetzt können wir eine Überlegung machen, die ist im gewissen Rahmen etwas heikel, weil man nicht ganz klar aus der Quantenmechanik eine Ladungsverteilung ableiten kann. Ladung ist keine Observable. Aber was wir machen, ist das hier, beschreibt die Ladungsverteilung des einen der Elektronen am komplett am Atom 1 und das beschreibt die Ladungsverteilung komplett an Atom 2 und dieser Teil hier beschreibt die Ladungsverteilung komplett an Atom 1 sowie an Atom 2. Das heißt, das teilen wir einfach gerecht auf. Jeder kriegt die Hälfte davon, also CA, CBS und können dann beschreiben CA Quadrat plus CA CBS ist gleich 0,21 und CB Quadrat plus CA CBS ist gleich 0,79. So, das ist erstmal nur Rechnung, das sind Zahlen und das wollen wir jetzt vergleichen mit den Elektronegativitäten in HF. Jetzt muss ich hier so ein bisschen jonglieren und die andere Tafelseite nutzen. Die Elektronegativität von Wasserstoff nach Pauling ist 2,2 und die Elektronegativität von Fluor ist 4,1. So, die Zahlen stimmen noch nicht wirklich. Aber jetzt stellen wir fest, das ist ja hier ein Quadrat. Jetzt ziehen wir mal die Wurzel aus dem Ganzen. Beziehungsweise wir rechnen das Verhältnis aus und ziehen daraus die Wurzel. Wenn wir also hier die Wurzel aus 0,21 durch 0,79 teilen, dann kommen wir auf eine Zahl, das ist 0,52. Und das Verhältnis dieser beiden Elektronegativitäten hier ist 0,54. Und das passt genug.